Return. Ich bin Bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 33. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin Bipolar mit der Spezialfolge DGBS, 23. Tagung, Teil 2.
Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Rückblicks auf die DGBS-Jahrestagung. Im ersten Teil habt ihr schon einiges gehört. Das Gespräch mit Jonathan Repple vom Universitätsklinikum Frankfurt, unser Resümee zu Meet the Podcasters, Eindrücke aus dem Eröffnungssymposium und die bewegenden Beiträge von Wir sind hier, Angehörige zwischen den Polen, sowie Eltern werden mit psychischer Erkrankung. Und jetzt geht's weiter mit neuen Perspektiven, spannenden Themen und inspirierenden Stimmen. Viel Freude beim Hören.
Ich war in dem Symposium Schlaf und bipolare Störungen. Hier haben zwei Experten berichtet, Dr. Schneider und Dr. Ritter, ein Betroffener, der Herr Düspol und eine Therapeutin, Frau Zeisig. Viele Inhalte waren für mich schon bekannt und ich will aber trotzdem die wichtigsten Thesen zusammenfassen. Man hat zunächst mal rausgefunden, dass die Schlafdauer wirklich genetisch bestimmt ist. Also ob ein Mensch mit 5 Stunden Schlaf auskommen kann oder ob er 10 Stunden Schlaf braucht, können wir nicht einfach beeinflussen, sondern das liegt auch in unseren Genen. Natürlich gibt es auch demografische und soziokulturelle Faktoren. Also zum Beispiel ist es so, ein Baby braucht 14 bis 17 Stunden Schlaf, ein Senior vielleicht nur noch 7 bis 8 Stunden. Und früher haben die Menschen sogar in der Nacht in 2 Phasen geschlafen und zwischendrin eine Pause gemacht. Das hat sich dann durch die Erfindung des elektrischen Lichts geändert. Denn jetzt können wir sozusagen die Wachphasen ausdehnen durch das elektrische Licht und die Schlafphasen verkürzen. Davon haben aber eigentlich alle Wissenschaftlerinnen und Profis abgeraten, denn man kann nicht trainieren, kürzer zu schlafen und es hat einen sehr negativen Einfluss, wenn man seine Schlafepisoden abkürzen möchte. Guter Schlaf ist nämlich protektiv bei psychischen Erkrankungen. Ein schlechter Schlaf erhöht das Risiko der bipolaren Störung. Und man hat eben auch festgestellt, dass Menschen mit bipolarer Störung den Beginn einer neuen Phase auch tatsächlich am gestörten Schlaf schon merken können und dass diese Menschen aber auch in den gesunden Phasen mehr Schlaf brauchen als andere. Weil wir Emotionen im Schlaf verarbeiten und weil Schlaf auch sehr, sehr wichtig ist für unsere Gedächtnisleistungen, führt verkürzter Schlaf oder gestörter Schlaf tatsächlich auch zu Einschränkungen im Gedächtnis und zur Auslösung von Phasen. Der Betroffene hat berichtet, dass er in dieser Covid-Pandemie-Phase alle Bücher zum Thema Schlaf und bipolare Störungen gelesen hat und die Hinweise zur Strukturierung des Alltags, vor allen Dingen zur Strukturierung des Abends mit einer Pufferzone zwischen Tagesaktivität und Schlaf, einem Einschlafritual, regelmäßigen Bettzeiten und vor allem den Verzicht auf digitale Medien kurz vor dem Schlafen und während des Schlafens, also zum Beispiel Handy neben dem Bett als Wecker, eingeschränkt hat oder ganz darauf verzichtet hat und dass sich tatsächlich seine Erkrankung dadurch sehr verbessert hat. Ihr könnt euch also vorstellen, bei dem, was Niki berichtet hat, dass gerade die Phase nach einer Schwangerschaft, wo der Schlaf permanent unterbrochen wird, also der Schlaf der Mutter oder des Vaters, je nachdem, wie die sich das aufteilen, wirklich ein erhöhtes Risiko mit sich bringt und dass wir Betroffenen einem Schlafrhythmus und einer guten Tagesstruktur sehr viel Aufmerksamkeit schenken sollten.
Ja, vielen Dank, liebe Katja. Ich habe mich mit Thomas Mück getroffen auf der Tagung. Er ist halt Betroffener und hat halt die Genesungsbegleitungsqualifizierung absolviert und wird uns jetzt ein bisschen über die Eindrücke der Tagung berichten.
Ja, ich bin Thomas Mück, ich wohne in Karlsruhe und bin jetzt schon zum vierten oder fünften Mal bei der Tagung und bin Genesungsbegleiter unter anderem und bin in einer Selbsthilfegruppe in Karlsruhe, Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe.
Warum bist du auf der Tagung?
Ich finde es immer total interessant, hier die Leute kennenzulernen, die man so zwischen den Referaten und Seminaren ja sieht und hört. Aber auch die inhaltlich ist immer wieder wertvoll, neue Dinge, die man schon mal gehört hat, aber jetzt nochmal vertiefen kann, von Profis zu hören, aber eben auch von Betroffenen und Angehörigen.
Hast du denn Erfahrung mit Trialog und was bedeutet Trialog, wenn ja, für dich?
Trialog finde ich sehr wichtig. Ich habe das zum ersten Mal kennengelernt in meiner Ausbildung als Ex-In-Genesungsbegleiter, weil es oft so ist, dass die Angehörigen zum Beispiel wenig gehört werden von den Profis, dass Profis auch die Sicht von Betroffenen nochmal anders wahrnehmen sollten oder müssen und dass es einfach wichtig ist, dass man miteinander redet statt übereinander.
Was nimmst du für dich mit? Was sind für dich die Highlights von der Tagung?
Ja, die Highlights sind das, was ich am Anfang gesagt habe, die vielen schönen Begegnungen mit Menschen. Dieses Jahr war ein besonderes Highlight, dass ich manche Menschen aus dem Internet kannte, aus Instagram, und wir schon Kontakt hatten, aber uns noch nie gesehen haben. Und das fand ich sehr schön, aber auch wieder ja interessante Neuigkeiten zu Themen, wie zum Beispiel zum Schlaf war ein Thema, wo man oft denkt, man hat schon viel gehört und gelesen, aber trotzdem war es gerade da interessant, Themen von verschiedenen Perspektiven zu hören.
Dann vielen Dank für die kurzen Impressionen. Ich wünsche dir alles Gute und noch viel Spaß auf der Tagung.
Vielen Dank.
Das klingt alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, diese Ex-In-Ausbildung gibt es in Deutschland und ich glaube, sie gibt es auch in Österreich. Ich werde mich da mal schlau machen, weil das finde ich sehr spannend. Aber wir haben ja hier in unserem Trio auch quasi schon eine Genesungsbegleiterin, Expertin. Veronika, du bist ja in Ausbildung. Was ist deine persönliche Motivation und wie schaut eigentlich so eine Ausbildung aus?
Also vielleicht nochmal ganz kurz, Ex-In steht für Experience Involvement, das heißt Einbeziehung von Betroffenen. Das einmal ganz kurz zur begrifflichen Erklärung. Meine Motivation für die Ausbildung war vor allen Dingen, dass ich nie wirklich beruflich Fuß fassen konnte. Ich habe Dekorateurin gelernt und konnte nie in diesem Bereich arbeiten. Durch meine psychische Erkrankung wurde das eigentlich so ein bisschen verunmöglicht, dass ich Fuß fassen konnte im beruflichen Kontext. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, 27 Jahre Erfahrung mit dem psychiatrischen Hilfesystem nun nutzbar machen zu können durch die Ausbildung zur Genesungsbegleitung, um als Sprachrohr, um als Dolmetscherin, um als Brückenbauerin im System zwischen Profis und Betroffenen und Angehörigen sein zu können, die persönlich auf ihrem individuellen Genesungswegen begleiten zu dürfen.
Die Ex-In-Qualifizierung richtet sich an Menschen mit eigenen Erfahrungen von psychischen Krisen und oder Psychiatrieaufhalten. Ziel der Weiterbildung ist es, Teilnehmende zu GenesungsbegleiterInnen auszubilden, die ihr Erfahrungswissen professionell im psychiatrischen, psychosozialen, in gesundheitsnahen Einrichtungen einsetzen. Das Curriculum wurde im Rahmen eines europäischen Projekts in den 2000er Jahren entwickelt und seit ca. 2005-2007 in verschiedenen Ländern implementiert. In Deutschland ist Ex-In mittlerweile weit verbreitet. Daneben bestehen Angebote unter anderem in Österreich und der Schweiz, teilweise auch in anderen europäischen Staaten. Die Ausbildung ist modular aufgebaut und umfasst in der Regel mehrere Basis- und Aufbaumodule. Selbsterforschung, Portfoliophase, zwei Praktika sowie eine Abschlussarbeit. Behandelt werden Themen wie Recovery, Kommunikation, Selbstfürsorge, Ethik, Rollenverständnis und die konkrete Praxis der Genesungsbegleitung. Der Umfang liegt je nach Anbieter bei mehreren hundert Unterrichtsstunden und erstreckt sich meist über 1 bis 1,5 Jahre. Voraussetzung für die Teilnahme ist substanzielle eigene Krisen- und Psychiatrieerfahrung, eine ausreichende stabile gesundheitliche Situation, Bereitschaft zur Reflexion sowie die Fähigkeit, in Gruppenprozessen mitzuwirken.
Ein formaler Schulabschluss ist hier nicht zwingend erforderlich, gute Sprach- und Schreibfähigkeit werden jedoch erwartet. Die Wurzeln von X-In liegen im europäischen Austauschprojekt. Aber auch im deutschsprachigen Raum gab es zuvor schon wichtige Impulse. Dorothea Buck, selbst Psychiatrie-Erfahrene und langjährige Aktivistin, prägte mit der Entwicklung der Psychose-Seminare den triologischen Ansatz und schuf damit ein wichtiges Fundament für die spätere Einbindung von Erfahrungswissen. Thomas Bock, Psychologe und Professor, engagierte sich über Jahrzehnte für den Trialog und für die Sichtbarkeit von betroffenen Perspektiven. Unter anderem ist auch Günege Vasila wiederum wichtig. Sie trug als Autorin, Herausgeberin und Lehrende wesentlich dazu bei, dass Ex-In-Inhalte verbreitet und weiterentwickelt wurden. Die Finanzierung der Weiterbildung kann über verschiedene Kostenträger erfolgen. Häufig übernehmen die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter die Kosten für Bildungsgutscheine. Auch die Deutsche Rentenversicherung, die Eingliederungshilfe oder Sozialhilfeträger kommen in Frage. Darüber hinaus können Arbeitgeber, Stiftungen oder spezielle Förderprogramme eine Finanzierung ermöglichen. Eine frühzeitige Klärung mit dem jeweiligen Anbieter und dem möglichen Kostenträger ist empfehlenswert.
Ja, das zum Thema Genesungsbegleitung. Niki, du warst doch auch noch in zwei anderen Symposien, wo Alternativen zur Behandlung von der bipolaren Störung vorgestellt worden. Magst du da berichten?
Ja, gerne. Also es wurde berichtet, wie wichtig es ist, sich auch nach Alternativen umzusehen, um eben bisherige Behandlungsmethoden zu verbessern oder zu ergänzen. Das Thema Psychedelika hat einen besonderen Schwerpunkt. Und da hat uns der Psychotherapeut Matthias Fuchs, der in den USA tätig ist, über Psilocybin berichtet. Das ist ein Pilz, zum Beispiel der spitzkehlige Kahlkopfpilz. Und man darf nicht vergessen, dass Psychedelika unter dem Suchtmittelgesetz sind, im Gegensatz zu dem bereits angewandten Ketamin. Es wurde aber auch betont, dass Pilze schon seit Tausenden von Jahren in spirituellen Zeremonien eingesetzt worden sind. Und 1957 hat zum Beispiel Albert Hoffmann Psilocybin synthetisiert. Er gilt zum Beispiel auch als Erfinder unter Anführungszeichen von LSD, welche außer dem Mutterkornpilz gewonnen hat. Es gab auch in den 50er, 60er Jahren ziemlich viel an Forschung, aber seit den 70ern, seit dem War on Drugs, ist es eher in Vergessenheit geraten. Und es gibt auch sehr wenige Studien zum Thema bipolar-affektive Störung, weil bisher war das immer ein Ausschlusskriterium, weil einfach die Angst besteht, dass es eine Manie oder eine Psychose auslösen könnte. Das heißt, es ist auch Ausschlusskriterium, wenn es lediglich Familienmitglieder mit einer bipolar-affektiven Störung gibt. Das heißt, es wird eher bei therapieresistenten Depressionen angewandt oder auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung oder der Palliativmedizin erhofft man sich da große Errungenschaften. Es wurde auch darüber berichtet, wie es verabreicht wird, also oral, und nach 30 Minuten wirkt Psilocybin für circa 8 Stunden. Und es wurde diskutiert, ob es eine Einmaldosis oder Mehrfachdosis gibt. Und es ist auch ein sehr personeller Aufwand, weil die begleitenden Therapeutinnen müssen während der gesamten 8 Stunden anwesend sein. Und wenn zum Beispiel ein Therapeut, eine Therapeutin mal auf die Toilette muss, muss ja jemand anderer dann einspringen können, dass die Probandin, der Proband nicht alleingelassen werden. Nebenwirkungen hat man häufig gesagt, dass es Kopfschmerzen sind, Müdigkeit, Übelkeit oder ein erhöhter Blutdruck. Sehr selten gab es Angstzustände oder Panikattacken. Wie gesagt, das sind alles noch Studien und Zukunftsmusik, und die Zulassung wird eher ab 2026, 2027 erst damit gerechnet. Und was das Positive dran ist, hat auch der Psychiater Thomas Meyer berichtet, dass es eine geringe psychische und physische Abhängigkeit gibt von sogenannten Magic Mushrooms. Und das Risiko ist geringer als vor den Studien angenommen. Wichtig ist das Set, also das Mindset, mit welchen Erwartungen gehe ich in die Sitzung, und das Setting. Also Setting ist wichtig, dass es ruhige Musik gibt, dass es Augenbinden gibt, dass zum Beispiel Probandinnen nicht irgendwie reizüberflutet werden können, ein angenehmes Licht und dass es eine Vermeidung von Ablenkung überhaupt geben sollte, also keine Handys, keine Uhren und dass es ganz wichtig ist, dass es Vorbereitungssitzungen gibt, die Sitzung und dann auch eine Nachbereitung. Und ganz oft erwähnt, es ist Psilocybin unter dem Suchtmittelgesetz und sehr riskant im Eigenversuch durchzuführen. Aber es gibt auch andere Alternativen in der Psychotherapie, die nicht dem Suchtmittelgesetz unterliegen. Und da hat zum Beispiel Benedikt Amann, er ist Psychiater am Krankenhaus Del Mar in Barcelona. Er hat das EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, das heißt Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung, untersucht. Und es wurde in den 1980er Jahren entwickelt und wird vor allem bei einer posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt. Es gibt auch hier noch sehr wenige Studien zur bipolar-affektiven Störung, aber es braucht Alternativen, weil man davon ausgehen kann, dass es immer wieder Rückfälle gibt. Und es wäre doch EMDR sehr sinnvoll, diese einzusetzen, weil es bei bipolar-affektiven Störungen auch immer ein gewisses Trauma-Load, also ein gewisses Trauma vorliegen kann. Worum geht's bei EMDR? Es sind mehrere Phasen der Behandlung. Es gibt eine Vorbereitung auf die EMDR-Sitzung. Es gibt Informationen, wie wird das gemacht, worum geht's, was ist das Ziel. Dann gibt es eine Skalierung der negativen Kognition. Also was ist das belastende Trauma? Wo empfinde ich das Trauma und wo sind die Gefühle? Da folgen dann 30 bis 40 Sekunden schnelle Augenbewegungen. Danach gibt es eine freie Assoziation und gewünschtes Ziel, nämlich natürlich, dass die Skalierung, die vorher gemacht worden ist, niedriger ist als zuvor. Dann die fünfte Phase ist die Installation mit positiver Kognition und da kommen langsame Augenbewegungen. Und die sechste Phase ist einfach ein Aufmerksamkeitstraining, das ist der Bodyscan. Das wären die Erkenntnisse gewesen zu EMDR. Und last but not least hat Florian Seemüller, auch Psychiater am Klinikum Garmisch-Partenkirchen, über Sport referiert. Wir wissen alle, wie wichtig Sport für uns ist. Sport ist essentiell für Körper und Psyche. Und Sport ist laut Studien genauso effektiv wie Antidepressiva. Von der Weltgesundheitsorganisation wird empfohlen, dass man mindestens 150 Minuten pro Woche spaziert oder 70 Minuten Cardio. Aber prinzipiell auch der Herr Dr. Seemüller hat gesagt, egal wofür man sich entscheidet, ist es gut, dass man Sport betreibt. Und am besten wäre eben eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Wichtig ist es aber, dass man sich selber nicht überfordert, weil es soll schließlich Spaß machen, damit man dranbleibt. Und wir haben auch schon jetzt vorher gehört über Schlaf. Sport verbessert auch den Schlaf. Und ein kleiner Tipp von ihm war, dass man sich vielleicht mit FreundInnen zusammenschließt, damit das Durchhalten auch leichter fällt und gelingt. Er hat auch erwähnt, wie wichtig das Sportangebot auf Psychiatrien ist und hat auch diverse Sportangebote von Nordic Walking und Schwimmen und Klettern und Boxen. Also es gibt eine breite Palette an Sportangeboten an manchen Psychiatrien. Und die letzte Anmerkung, die mich etwas schockiert hat und die jetzt mit Sport gar nicht so viel zu tun gehabt hat, war, dass die bipolar-affektive Störung, dass Menschen, die daran erkrankt sind, bis zu 10 Jahre an Lebenserwartung verlieren, aber nicht lediglich wegen Suiziden während Mischphasen, sondern wegen erhöhtem Risiko kardiogener vaskulärer Erkrankungen. Und das war für mich so ein bisschen ein Wachrüttler und eine neue Information, was es zum Thema Lebenserwartung von Menschen mit einer bipolar-affektiven Störung gibt. Und wir haben auch für euch ein Interview mit Herrn Dr. Seemüller geführt und das hören wir uns jetzt an.
Ich bin der Florian Seemüller, ich bin Chefarzt im schönen Garmisch-Partenkirchen, für eine Versorgungspsychiatrie, seit 2004 Mitglied in der DGBS und seit einem Jahr auch im Vorstand tätig.
Also aus welchem Grund sind Sie auf der Tagung?
Ich durfte an der Tagung mitwirken, sie mitplanen. Ich habe einige Veranstaltungen hier als Referent gehabt und möchte natürlich auch in Vertretung des Vorstandes hier Präsenz zeigen.
Und welche Erfahrungen haben Sie mit Trialog, beziehungsweise was bedeutet es für Sie?
Trialog ist was mir natürlich seitdem ich in der DGBS bin und seitdem ich auch als Psychiater arbeite, schon immer begleitet. Ich denke, die verschiedenen Perspektiven, die für die Behandlung bipolarer Störungen wichtig sind und essentiell sind, bekommt man eigentlich nur zusammen, wenn man sich auch zusammensetzt und gegenseitig zuhört. Und das geht idealerweise im Trialog.
Genau, und Angst spielt ja in der ganzen bipolaren Störung, egal ob bei Profis, ob bei Angehörigen oder bei Betroffenen, eine ganz große Rolle. Und Katja, du hast ja da das Symposium Angst, ein Wirkfaktor im Trialog, frei nach dem Motto, mitgeteilte Angst ist halbe Angst. Kommen Erfahrungen aus professioneller, Betroffener und Angehörigensicht zu Wort?
Also dieses Symposium war für mich das persönliche Highlight, wobei ich mit einer großen Beklemmung auch aus dieser Veranstaltung herausgegangen bin, weil das Thema im Grunde genommen in der Behandlung viel zu wenig thematisiert wird und viel zu wenig vorkommt. Besonders wachgerüttelt hat mich der Beitrag des Chefarztes von Hamburg-Harburg, der als pensionierter, also ehemaliger Chefarzt, sehr offen sprechen konnte und dies auch getan hat. Er meinte, die Suizidrate von Ärzten, besonders Psychiatern, sei am größten in diesem medizinischen Betrieb und dass Krankenhäuser sich generell nicht um psychische Belastungen der Angestellten kümmern, sondern sie damit alleine lassen. Die Medizinkultur, die in Deutschland herrscht, ist eigentlich eine hierarchische Struktur von 1918, also das heißt kurz nach dem Kaiserreich, Beginn der Weimarer Republik. Fehler machen in der Position des Arztes ist ein ganz schwieriges und ganz verdrängtes Thema. Es herrscht immer noch diese Idee der Unverletzlichkeit, einerseits in der Ärzteschaft, weil man diesen Status der Autorität und den Wissensvorsprung hat, aber andererseits auch in der Patientenschaft, denn man kommt ja an dieses Expertenwissen als ganz normaler Patient eigentlich gar nicht dran. Es gibt auch innerhalb der Medizin ein großes Stigma gegenüber den psychischen Abteilungen und den KollegInnen, die dort arbeiten. Und normalerweise äußern sich andere Mediziner auch gerne etwas abfällig und sagen, na ja, die haben nicht so viel Ahnung von Medizin. Und das Stigma einer psychischen Erkrankung wird tatsächlich auch oft auf die Behandler übertragen. Ich habe auch selber schon öfter an der Universität gehört, dass man sagt, na ja, Psychologie studieren die, die eigentlich psychische Probleme haben und deswegen interessieren sich dafür. Schlimm ist also, dass Behandler, abgesehen von manchen speziellen Coachings, alleine gelassen werden mit Gefühlen von Überforderung, mit Gefühlen von Angst und auch natürlich mit den Erlebnissen von Suiziden von Patientinnen. Und das schafft ein sehr ungutes Klima in der Behandlung, gerade mit besonders sensiblen Patientinnen und Betroffenen von psychischen Erkrankungen. Deshalb hat er den Trialog als große Entlastung auch für die Behandler beschrieben. Denn die Verarbeitung von schwierigen Situationen ist sehr, sehr kraftraubend und untereinander dürfen die Behandler eigentlich nicht darüber sprechen, mit den Patienten auch nur begrenzt. Im Dialog kann man eigentlich auch als Behandler Emotionen thematisieren. Diese Idealvorstellung des Dialogs, dass es drei Blöcke auf gleicher Ebene gibt, also ein Dreieck der Gleichwertigkeit, ist natürlich immer noch Theorie. Und trotzdem ist der Trialog ein Ansatz, der auf dem Weg zu diesem Ideal sich befindet. Wir haben dann eine Betroffene gehört, die natürlich viele Ängste der Erkrankten thematisiert hat. Vor allen Dingen die Angst, dass jetzt die nächste Episode kommt, dass die Krankheit zurückkehrt. Dann Angst vor der Psychiatrie, vor den Kliniken, vor der geschlossenen Abteilung. Aber auch Angst vor dem Glücklichsein, weil man dann eben die Befürchtung hat, wenn ich jetzt sehr glücklich bin, dann ist der Fall oder die Distanz, wenn ich wieder in eine depressive Phase rutsche, einfach noch größer und dann ist diese Phase schwerer zu beschreiten. Dennoch hat sie einen anderen Aspekt eingebracht, dass Angst auch Kräfte mobilisieren kann. Einerseits raubt Angst Energien, aber andererseits ist Angst ja auch in der Evolution ein Element, das Energie freisetzt. Diese Angst vor der Angst kann man eventuell auch dadurch überwinden, indem man die wesentlichen positiven oder konstruktiven Aspekte des Gefühls sich auch anschaut, zum Beispiel im Trialog. Erschreckend war für mich der Beitrag des Angehörigen. Sowohl Betroffene als auch Angehöriger wollten ihren Namen, ihre Klarnamen nicht nennen. Da sieht man auch wieder, wie schwierig das Thema eigentlich ist und dass man sich nicht unbedingt outen will. Dann mit dem Zitat, Angst kommt von Enge. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle, dass sich in der Brust, im Brustkorb alles zusammenzieht, wenn uns die Angst packt. Er berichtete eben von einigen Situationen in der Psychiatrie, in denen er als Angehöriger Angst gehabt hat. Er hat nämlich die Psychiatrie nicht als einen Ort der Heilung, sondern auch als einen Tatort erlebt. Einen Tatort von Grenzüberschreitung, von Gewalt, von Missbrauch. Er erzählte zum Beispiel von einem Polizeieinsatz, wo dann ein Polizeihund sich wirklich in einen Betroffenen, der gerade in der geschlossenen Abteilung war und einen Aggressions- und Gewaltausbruch hatte, in dessen Arm verbissen hat und er musste das mit ansehen und das ist ja schon eine eigene Traumatisierung. Wenn man als Angehöriger sein Geschwister, von dem hat er gesprochen, in einer solchen Institution ja eigentlich lassen muss und erlebt solche Szenen. Schwierig hat er auch diese Abwehrmechanismen seitens der Institution bezeichnet, denn die Ärzte haben natürlich Angst, dass geklagt wird, dass der Arzt entlassen wird, wenn etwas schief geht. Die Klinikleitung und die Pfleger und Pflegerinnen, die ja, würden sich gegenseitig dann natürlich auch unterstützen. Und bei eventuellen Behandlungsfehlern eben lieber das Fehlverhalten der Kolleginnen und Kollegen decken, als die Wahrheit zu thematisieren. Und der Angehörige hat natürlich unheimliche Angst, in diesem System die Verbindung zum Angehörigen oder zur Angehörigen zu verlieren und natürlich auch diesen Menschen zu verlieren, denn wenn der weiterhin traumatisiert wird, neigt natürlich der Angehörige auch zum Suizid. Der Trialog ist für ihn die absolut notwendige Entwicklung in der Psychiatrie, in der nicht nur die Ängste von Betroffenen, sondern auch Fehler auf allen Seiten angesprochen werden müssen, um aus diesem Kreislauf von Gewalt auszubrechen. Und für mich war das Ganze ziemlich beklemmend, weil ich in einer geschlossenen Abteilung in den 10 Tagen, wo ich dort ja gegen meinen Willen eigentlich festgehalten wurde, aber natürlich in einer manischen Phase, genau diese Spirale beobachtet und erfahren habe, dass die Pfleger Angst vor den Patientinnen hatten, die Patientinnen Angst vor dem Pflegepersonal und vor den Ärzten, die ja wiederum entscheiden konnten, wie lange man da bleibt, welche Zwangsmedikation oder Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden. Und von daher bin ich aus dieser Veranstaltung mit einem tiefen Eindruck, auch mit Angst und Engegefühlen rausgegangen. Und dennoch fand ich sie so bereichernd, weil alle Beteiligten so offen, ehrlich und authentisch waren. Und dieser Weg, dass wenn wir miteinander reden und uns austauschen, für mich in meinem Eindruck der einzig heilende Weg ist. Im Anschluss wollen wir jetzt ein Interview des Urvaters des Trialogs würdigen, nämlich Herrn Thomas Bock, der auch schon in der Auftaktveranstaltung einen wesentlichen Beitrag und überhaupt zur Entwicklung der DGBS den entscheidenden Beitrag gebracht hat.
Ich heiße Thomas Bock, habe ein halbes Jahrhundert in der Psychiatrie gearbeitet und habe das Glück gehabt, Dorothea Buck rechtzeitig kennenzulernen und habe mit ihr den Trialog begründet in der Gestalt der Psychose-Seminare als Keimzelle des Trialogs. Das hat mich sehr geprägt und deswegen bin ich hier.
Und jetzt ganz kurz für die Leute, für unsere Hörer und Hörerinnen, die zum ersten Mal das Wort Trialog hören. Können Sie ganz kurz und knapp erklären, was ein Trialog ist und was vor allem das Besondere daran ist?
Ja, der Trialog ist gleichzeitig eine Idee und vielleicht auch eine Utopie, aber auch gleichzeitig etwas ganz Konkretes, ein konkretes Geschehen. Nämlich in den Psychoseseminaren, die ich schon erwähnt habe, treffen sich Betroffene, die selber Psychiatrieerfahrung haben, Angehörige und Profis. Also diese drei Gruppen treffen sich auf Augenhöhe und gehen miteinander ins Gespräch, begegnen sich als Experten und versuchen dadurch ein realistisches Bild auch zu vermitteln und untereinander Vorurteile abzubauen und deutlich zu machen, wie menschlich psychische Krankheiten eigentlich sind.
Und wer kann einen Trialog starten oder was braucht es, dass er erfolgreich ist?
Also diese Keimzelle des Trialogs, Psychose-Seminar, davon verstehe ich am meisten, wird am besten gegründet, indem ein Betroffener, ein Angehöriger, ein Profi es gemeinsam einladen an einen neutralen Ort, also nicht ein Ort, wo weiß ich nicht was Dramatisches, Psychiatriebehandlung passiert, sondern ein neutraler Ort, ein Seminarort, Volkshochschule oder irgendwas anderes, wo man dann auch offen ins Gespräch kommen kann. Dann braucht es eine Zeitstruktur. Die meisten Psychose-Seminare treffen sich alle 14 Tage oder monatlich. Die Themen werden in der Regel aus der Gruppe heraus entwickelt. Das ist sozusagen in der Regel der Beginn von Psychose-Seminaren oder von Trialogforen.
Was waren die größten Herausforderungen der Folge, als Sie den Trialog in der Psychiatrie eingeführt haben?
Ja, man muss jetzt immer unterscheiden. Der Trialog in der Psychiatrie, da ist noch eine Menge Luft nach oben, ne? Also, dass wir uns wirklich gewaltfrei in der Psychiatrie begegnen und als Experten begegnen, das ist noch alles andere als selbstverständlich. Die Psychose-Seminare sind ein Übungsfeld, um das zu realisieren. Und eine Herausforderung für die Profis ist auch, sich als Person erkennen zu geben, sich nicht nur hinter Berufsrollen zu verstecken, sondern persönlich sichtbar zu werden. Das ist manchmal auch für den Moderator eine Herausforderung. Betroffene sind damit relativ offen mit den eigenen Krisen. Angehörige auch. Profis müssen noch da an der Stelle auch ein bisschen dazulernen. Und einer der größten Erfolge für mich persönlich war der Weltkongress für soziale Psychiatrie, Abschied von Babylon, den ich organisieren durfte in Hamburg und der wirklich auch eine riesige Herausforderung war, das Ganze zu organisieren. Und dass das geglückt ist und dass wir den Trialog sichtbar gemacht haben, auch international sichtbar gemacht haben und einen unglaublich bunten Kongress da organisiert haben, wo Betroffene angehörige Profis in allen Hauptforen und natürlich auch im Präsidium und so weiter gleichberechtigt nebeneinander waren, das war ein Riesenerfolg.
Und glauben Sie, dass sich die Bedeutung des Trialogs jetzt da verändert hat, so dass jetzt da wirklich schon angekommen ist und von Fachleuten und ExpertInnen akzeptiert wird, dass das notwendig ist oder dass das relevant ist?
Also, dass man sich als Experten mehr begegnet, das müssen die Mediziner lernen, allein durchs Internet, dass Menschen sich kundig machen und mehr Wissen oder mehr Ahnung haben. Also ich glaube, da hat sich was getan. Trotzdem sehe ich, habe ich ja schon gesagt, da noch eine Menge Luft nach oben. Wir haben noch viel zu viel Machtgefälle in der Psychiatrie. Das hat aber auch mit den Strukturen zu tun. Wir haben viel zu viel stationäre Bereiche, viel zu große Akutstationen, viel zu ungesunde Verhältnisse in der Psychiatrie. Wir brauchen mehr eine beziehungsorientierte Psychiatrie, wo gerade bei Menschen mit Psychosen und bipolaren Störungen ein Team zuständig ist, egal ambulant, halbstationär, teilstationär, weil dann viel mehr Vertrauen entstehen kann, man viel weniger stationären Zeiten auskommt, viel weniger Gewalt braucht, viel weniger Zwangsmaßnahmen braucht. Also da ist strukturell noch eine Menge zu tun. Ich habe die Hoffnung, dass wir viel mehr in der Zukunft auch Home-Treatment haben werden, wo Menschen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, dort unterstützt werden, die Angehörigen ganz selbstverständlich eingezogen werden. Das wäre dann ja Trialog. Und dass wir in dem Zusammenhang auch den Peer-Support, also das Genesungsbegleiter mit eigener Krisenerfahrung zwischen Selbst- und Fremdhilfe vermitteln, das wäre ein Riesenschritt vorwärts, gerade bei Menschen mit bipolaren Störungen.
Und bezüglich der Gleichberechtigung in der Praxis des Dialogs, was braucht es da? Braucht es mehr Kommunikation oder Sie haben die Hierarchien angesprochen? Wie kann da irgendwie eine Nivellierung ein bisschen stattfinden?
Ja, Profis müssen Macht abgeben, was nicht sich leichter sagt als tut, weil manchmal muss ich ja auch in der Manie auch meine Macht dagegen setzen. Ich muss auch Halt geben, ich muss auch Gegner sein. Das ist jetzt nicht völlig beliebig und alles nur soft, aber wir müssen da miteinander lernen, offener und ehrlicher umzugehen und uns nicht hinter schlechten Strukturen verstecken.
Also wären diese Machtgefälle Widerstände, die den Trialog verhindern? Oder was wären in Ihren Augen Widerstände, warum der Trialog nicht funktionieren kann?
Ein Trialog auf einer geschlossenen Station ist schwerer als auf einer offenen Station. Ein Trialog in einer Riesenklinik mit Riesenbereichen ist schwerer als im Home-Treatment. Also wir müssen die Strukturen insgesamt ändern, beziehungsorientierter machen und dadurch auch selbstverständlicher die Angehörigen einbeziehen, die Ressourcen zu Hause mehr wahrnehmen. Das wäre der Trialog, die Richtung, die der Trialog eigentlich vorgibt. Und in dem Zusammenhang auch psychische Erkrankungen weniger pathologisieren, sondern mehr auch als Menschen möglich ansehen. Wir sind nun mal Menschen, die an uns zweifeln und verzweifeln können und damit sind wir depressionsfähig. Wir sind Menschen, die über uns hinausdenken können, transzendieren können und damit sind wir religionsfähig, aber auch psychosefähig oder maniefähig. Also das ist etwas, was zu uns gehört und nicht nur weggemacht werden muss. Das ist für mich die anthropologische Botschaft von Trialog, ein anderes Verständnis von Krankheit. Und das müssen wir in die Psychiatrie tragen, aber das müssen wir auch in die Schulen tragen und theologische Fortbildungen für alle möglichen Berufe machen. Und das muss selbstverständlicher werden und nicht nur, also jetzt in meinem Bereich ist es irre menschlich Hamburg, wo wir das versuchen, aber das muss überall passieren. Auch das wäre Trialog.
Die letzte Frage bezüglich der Zukunft des Trialogs. Wie sehen Sie zum Beispiel Entwicklung der Digitalisierung? Was können da Chancen sein, um den Trialog weiter voranzutreiben?
Ja. Also als Beispiel, ich mache seit einiger Zeit so Online-Dialoge, immer mit Experten aus eigener Erfahrung und Experten aus beruflicher Erfahrung zu allen Formen des Menschseins, zu Depression, zur Manie, zur Psychose. Das ist mein Beitrag online und habe relativ viel Resonanz, für diese Botschaft, für diesen Versuch, das anschaulicher und menschlicher zu machen. Also ich sehe da Chancen. Gleichzeitig macht mir Angst, dass Kids auf TikTok sich in 3 Minuten eine neue Diagnose anschaffen können. Also da gibt's auch große Risiken. Ne? Und jetzt müssen wir das hinkriegen, dass wir die Chancen nutzen und die Risiken minimieren.
Danke vielmals für das Gespräch.
Und zum Abschluss der Jahrestagung gab es dann eine Lesung. Eingeladen waren die Autoren Thorsten Poggenpohl mit seinem Buch Einfach Ich, dann die Astrid Freisen mit dem Buch Wir fliegen hoch, wir fallen tief und die Nora Hille mit dem Buch Wenn Licht die Finsternis besiegt.
So, nun sind wir am Ende unseres Überblicks über die 23. DGBS-Tagung angelangt. Und ich würde gerne dich, Katja und Veronika, nochmal fragen, was ist euer Resümee? Für mich kann ich nur sagen, für meine Person war es sehr überwältigend und beeindruckend, wie viele Impressionen ich mitnehmen durfte, wie viele Menschen ich kennenlernen durfte, deren Geschichten aus den unterschiedlichsten Perspektiven und wie viel Wissen ich eben aus den Symposien, aber auch aus den Interviews herausziehen konnte für mich. Und für mich steht fest, ich werde auf jeden Fall wiederkommen wollen und mitdiskutieren. Wie war es für dich, Veronika?
Ja, es war jetzt der 2. Besuch der DGBS-Tagung für mich. Und ich muss sagen, wie beim ersten Mal, ist auch beim zweiten Mal so ein ganz spezieller Tagungsspirit, der mich danach begleitet hat, als die Tagung zu Ende war und ich wieder zu Hause saß. Und ich habe nur gedacht, es gibt noch so unendlich viel zu tun in der Psychiatrielandschaft. Krempeln wir alle gemeinsam die Ärmel hoch und gehen's an. Gehen wir an, dass es mehr Entstigmatisierungsarbeit noch gibt, dass Ängste und Vorurteile abgebaut werden, dass wir alle mehr in triologische Arbeit eintauchen, dass wir einfach auch den Trialog als heilenden Weg begreifen, dass es kein Machtgefälle in diesem Trialog gibt, dass niemand irgendwie die Butter auf dem Brot stehlen will, dass alle Beteiligten wirklich gut zu Wort kommen können. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, noch mehr Lobbyarbeit in der Politik zu betreiben und dass die DGBS vielleicht auch ein Sprachrohr mit der dreigeteilten Sicht nach außen werden wird, immer mehr und mehr. Für mich war aber ein besonderes Highlight, Niki wiederzusehen und vor allem auch dich, Katja, endlich einmal persönlich in die Arme nehmen zu können und einmal ordentlich durchzuknüllen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zudem war es auch einfach ein großes Treffen von Social-Media-Menschen, die auf Instagram aktiv sind. Ich habe so viele Leute, die ich aus dem Internet kannte, persönlich endlich treffen können. Und das war ein besonderes Highlight für mich. Katja, welche Highlights hattest du denn auf der Tagung?
Also ich kann mich anschließen, dass für mich das positivste und das bereicherndste Erlebnis einfach die Begegnungen waren. Natürlich erstmal von uns dreien, die wir uns ja haben kennenlernen dürfen und gleich eine gemeinsame Veranstaltung abhalten dürfen, aber auch durch die Möglichkeit, Interviews zu führen oder in Symposien Aufzeichnungen zu machen, den Kontakt auch mit Betroffenen, anderen Betroffenen, Profis, Angehörigen zu suchen. Ich habe noch nie auf einer Tagung so viele persönliche Gespräche geführt. Das war jetzt meine 3. Jahrestagung, die ich besucht habe. Und das hat mich unheimlich beflügelt und bereichert. Auf der anderen Seite sind die Tagungen für mich eine wahnsinnige Herausforderung, weil es ein absolut emotionaler Overload ist und auch eine Informationsflut, die ich nur ganz schwer bewältigen kann. Ich nehme immer 4, 5 wichtige Eindrücke für mich mit. Aber insgesamt ist die Veranstaltung für mich zu dicht. Dieses Mal habe ich auch, wie Veronika das gesagt hat, mehr Selbstfürsorge im Sinne von Rückzug eingeplant, dass ich eben nicht ganze Tage da war und mir jede Veranstaltung angehört habe, sondern dass wir uns im Vorfeld ja verschiedene Veranstaltungen rausgesucht haben. Und ich kann nur sagen, das Angebot ist super, das Angebot ist überwältigend. Aber jede Besucherin und jeder Besucher sollte sich im Vorfeld tatsächlich ein paar Schwerpunkte aussuchen und nicht versuchen, alles mitzunehmen.
Naja, wenn man alles mitnehmen wollen würde, müsste man sich eigentlich auch klonen, weil so viele Veranstaltungen parallel laufen.
Genau.
Deswegen war es ja auch super, dass wir uns aufgeteilt haben und wir im Endeffekt doch fast alles abgedeckt haben. Aber das ist nur gegangen, weil wir zu dritt waren. Alleine hätten wir das sowieso nicht geschafft. Und ich muss auch sagen, für mich war es, ich habe gesagt, ich bin an den Rande meiner Kapazitäten gegangen. Ich glaube, ich habe ein leichtes euphorisches Hoch gehabt, vor allem bei unserer Veranstaltung, weil ich es eine wahnsinnige Ehre gefunden habe, dass wir einen Vortrag halten durften, auch noch den ersten Vortrag. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass meine Selbstzweifel während der Tagung dann leider zurückgekommen sind und ich auch so eine leichte depressive Verstimmung gehabt habe. Aber Katja, du hast es ja angesprochen, mein Ultra-Rapid Cycling bedingt es halt, dass es auch so schnell bei mir schwankt. Also ich würde da auf jeden Fall zustimmen und auch der Veronika Selbstfürsorge und auf sich schauen und nicht den Anspruch haben, alles mitzubekommen, weil das geht nicht. Also sich Highlights raussuchen. Und das wäre eigentlich auch so für mich mein Tipp und Vorsatz für das nächste Mal. Und ich denke, dass ich an dieser Stelle sagen kann, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch die Highlights und auch inhaltlich wichtige Aspekte näher bringen konnten. Und für meine Hörer und Hörerinnen sage ich nur noch, stay tuned.
Ja, liebe Hörerinnen, somit sind wir am Ende angekommen. Wie Katja es so schön gesagt hat, es war mir ein großes inneres Blumenpflücken. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet gern wieder ein. Alles Liebe für euch. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.